BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche müssen wir, wie kann es anders sein, auf den Sozialstaat blicken. Am Freitag hat die Bundesregierung ja schließlich beschlossen, diesen nachhaltig auszubauen. Zulasten von Steuern, Abgabenzahlern und vermutlich auch mit dem Hintergedanken, dafür weitere Schulden zu machen. Insofern, das Thema ist hochrelevant. Was für einen Sozialstaat haben wir? Ist der zu groß? Ist der zu klein? Können wir ihn uns leisten? Und vor allem, ist der überhaupt reformierbar? Darum geht es heute in dieser Ausgabe. Ich denke, Sie stimmen mir zu. Hochrelevant, hochaktuell. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Die marktüblichen Spreads allerdings können wie bei anderen auch anfallen. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Was für eine Woche. Der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie spricht offen von der schwersten Krise der Wirtschaft seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.
Nach Meinung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie befindet sich der Wirtschaftsstandort im freien Fall. Präsident Leibinger erwartet erneut einen Produktionseinbruch und forderte die Politik zum Handeln auf. Nötig sei eine wirtschaftspolitische Wende mit klaren Prioritäten für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Ohne Strukturreformen und konsequentem Bürokratieabbau würden weitere Arbeitsplätze verloren gehen.
Das IFO-Institut warnt derweil vor Beschäftigungsverlusten durch die kommende Mindestlohnerhöhung. Tja, wer hätte das gedacht? In der am Dienstag vom IFO-Institut veröffentlichten Umfrage kann man nämlich Folgendes lesen.
Ein substanzieller Anteil der betroffenen Unternehmen plant als Reaktion auf die Mindestlohnanhebung einen Stellenabbau. Zwar erwarten 3/4 der Unternehmen, die direkt von der Mindestlohnerhöhung betroffen sind, keine Veränderung in der Anzahl der Beschäftigten. Jedoch plant etwas mehr als jedes 5. Unternehmen Stellenkürzungen, 21,7%, im Gegensatz zu 4,1%, die Stellen aufbauen wollen. Bei den Minijobs will jedes 5. betroffene Unternehmen Stellen kürzen, 20,2%. Bei den sozialversicherungspflichtigen Jobs ist der Anteil mit 18,5% nur minimal geringer. Während bei den Minijobs 7,8% mit einem Stellenaufbau rechnen, sind es bei den sozialversicherungspflichtigen Jobs 6,0%. Im Vergleich zum Jahr 2022 fällt auf, dass der Anteil an Unternehmen, die keine Veränderung anvisieren, in allen 3 Fällen gesunken ist.
Es darf doch nicht wundern, dass in einem Umfeld, wo die Lohnstückkosten schon zu einem Wettbewerbsnachteil geworden sind, die Erhöhung des Mindestlohns nicht gut funktionieren kann. Die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren der Anstieg des Mindestlohns nicht unmittelbar negativ auf die Beschäftigung gewirkt hat, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass wir damals noch eine gute Konjunktur hatten. Nun aber, bei einem Wettbewerbsnachteil, bei zu hohen Lohnstückkosten, bei zu hohen Energiekosten, über die Erhöhung des Mindestlohns das gesamte Lohngefüge noch weiter nach oben zu drücken, ist sicherlich keine gute Idee. Die Arbeitslosigkeit hat bereits begonnen zu steigen und so dürfte der Mindestlohn dazu führen, dass die Arbeitslosigkeit weiter zunimmt. Wenn man darin was Positives sehen möchte, dann vielleicht dieses. Vielleicht brauchen wir in der Tat deutlich höhere Arbeitslosenzahlen, bis die Politik bereit ist, endlich Reformen anzupacken. Ja, zurzeit ist es ja so, dass die Wirtschaft einfach keine Rolle spielt. Oder, schlimmer noch, dass die Wirtschaft als Gegner, als Feind gesehen wird. Bärbel Baas, die Bundesarbeitsministerin, hat ihr sehr klar gemacht, wo sie steht.
Da saßen sie, sag das jetzt mal ganz offen, die Herren, ja, meistens waren es Männer, in ihren bequemen Sesseln, der ein oder andere im Maßanzug, und die Ablehnung war deutlich zu spüren. Und für mich war spätestens, wenn nicht sogar schon vorher, dieser Arbeitgebertag für mich ein Schlüsselerlebnis, weil da besonders deutlich geworden ist, gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen.
Ich denke auch, da ist die Freude groß bei all jenen, die in Deutschland investieren sollen. Man verspricht ihnen steigende Steuern, Abgaben, Vermögensabgaben, Erbversteuern und nebenher erklärt man sie auch noch zum Feind. Das ist sicherlich die geeignete Strategie, um in Deutschland Investitionen zu befördern. Aber das ganz große Geschenk, das Sozialstaatsgeschenk, kam ja dann, am Ende doch nicht mehr überraschend, am Freitag dieser Woche.
Mit Ja haben gestimmt 319, mit Nein haben gestimmt 225, Enthaltungen gab es 63.
Ja, ich freue mich natürlich über das Abstimmungsergebnis sehr. Es ist heute ein guter Tag für viele Menschen, die darauf angewiesen sind, dass wir zum einen eine stabile Rente sichern, auf der anderen Seite auch den Müttern gerecht werden, die ihre Kinder vor 1992 geboren haben.
Es ist ein guter Tag für die Koalition. Sie debattiert, aber dann entscheidet sie auch. Aus jeder Debatte muss eine Entscheidung folgen.
Diese Debatte war notwendig. Sie war auch richtig, denn sie hat uns vor Augen geführt, wie groß die Herausforderungen sind, vor denen unser Land steht.
Aber das ist doch alles halb so schlimm. Frau Baas hat es doch erklärt, dass die Milliarden an Zusatzkosten nicht von den Beitragszahlern getragen werden, sondern von den Steuerzahlern. Und das ist ja nicht so schlimm, zumindest in ihrer Logik. Die Wahrheit ist natürlich eine andere. Bereits 2029 dürfte der Bundeshaushalt komplett für die Themen Rente, Verteidigung und Zins blockiert sein. Das heißt, eine dann zumalige Bundesregierung und ein Bundestag hat überhaupt keinen Spielraum mehr, irgendwelche Ausgaben diskretionär zu beschließen. Wir hatten dazu bereits vor kurzem einen Podcast, und zwar den Podcast 324. Darin habe ich mit Florian Schuster-Johnson vom Dezernat Zukunft über die geringen Spielräume im Bundeshaushalt gesprochen. Heute nun, nach der Entscheidung vom letzten Freitag, ist dieser Spielraum nochmals drastisch kleiner geworden. Und deshalb bin ich auch überzeugt, dass es der SPD eigentlich gar nicht um die Rente ging. Es ging darum, den Haushalt so zu verengen, dass es nur noch einen Ausweg gibt. Nämlich Steuererhöhungen. Die Steuererhöhungen sind nach dem Beschluss vom vergangenen Freitag unvermeidlich. Und es gibt einen zweiten Ausweg. Zumindest vordergründig. Nämlich mehr Schulden. Ich halte es für keinen Zufall, dass die Linkspartei sich enthalten hat, um dem Gesetz zum Durchbruch zu verhelfen, was am Ende dann zwar nicht nötig war, aber sicherlich die Voraussetzung dafür war, um die Einigkeit in der Union zu befördern. Einfach deshalb, weil die Linkspartei weiß, dass sie am langen Hebel sitzt. Ihre Stimmen werden gebraucht werden für die Reform der Schuldenbremse. Und da ist die SPD sicherlich mit Grünen und Linkspartei einer Meinung. Die Schuldenbremse gehört endgültig geschliffen. Und wenn die Schuldenbremse fällt, dann ist es ja gar kein Problem, den ausufernden Sozialstaat weiter zu bezahlen. Zumindest in der Welt der Politiker. Alle anderen wissen ja, Schulden sind nichts anderes als künftige Steuern oder Inflation. Inflation heißt ja nicht umsonst auch die heimliche Steuer. Wir haben es gesehen, ein wichtiger Hebel, um die Wirtschaft wieder voranzubringen, ist eine Senkung der Lohnstückkosten. Da könnte man alles Mögliche machen, aber der entscheidende Hebel ist sicherlich eine Reform des Sozialstaats. Zur Erinnerung, Deutschland gibt mit 41% der Staatsausgaben mehr Geld aus für soziale Sicherung als jedes andere europäische Land. So eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Deutschland gibt damit sogar mehr Geld aus als die traditionellen Wohlfahrtsstaaten Skandinaviens. Auf der anderen Seite geben wir deutlich weniger Geld aus für Bildung oder Infrastruktur. So fließen bei uns in Deutschland nur 9,3% der Staatsausgaben in Bildung. Die Schweiz und Österreich investieren in diesem Gebiet fast 50% mehr. Auch die Verwaltungskosten des Sozialstaats laufen aus dem Ruder. Ihr Anteil ist von 7,2 auf 11% gestiegen. Ein Spitzenwert in Europa. Wenig verwunderlich gab es natürlich heftige Kritik an der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Zum Beispiel, weil man sich nicht mit Frankreich vergleicht, wo ja noch viel mehr für Soziales ausgegeben wird. Aber auch, weil in einigen Ländern private Krankenversicherungen, die verpflichtend sind, nicht in die Zahlen des Staates einfließen, eben deshalb, weil sie privat sind. Dennoch ist ein Trend nicht zu leugnen. Die Sozialleistungsquote steigt kontinuierlich an. 2024 lag sie bei 31,2% des Bruttoinlandsproduktes. Noch 2011 lag der Wert bei 28,2%. Damit haben wir einen absoluten Höchststand, wenn man von den zwei Corona-Jahren 2020 und 2021 absieht. Der Kostenanstieg ist enorm. Dabei stehen wir erst am Anfang der Kostensteigerung. Aufgrund der Tatsache, dass die Boomer in den kommenden Jahren in Rente gehen, werden die Ausgaben für Renten explodieren. Auch die Gesundheitsversorgung wird teurer, wie auch die Ausgaben für die Pflege. Um das zu finanzieren, müssen Steuern und Abgaben steigen. Steigen die Abgaben, führt es dazu, dass es einen noch geringeren Anreiz gibt, überhaupt am Erwerbsleben teilzunehmen. Einfach deshalb, weil die Abzüge so prohibitiv groß sind. Das heißt, es ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir brauchen keinen Ausbau des Sozialstaates, deshalb war die Entscheidung vom letzten Freitag so fatal, sondern wir brauchen dringend Reformen, die das Wachstum des Sozialstaates begrenzen. Unstrittig ist der Sozialstaat zu groß. Es gibt erhebliche Potenziale, hier zu sparen. Das Grundproblem beginnt bereits mit der Inventur, nämlich mit der Fragestellung, wie viele verschiedene Sozialleistungen es überhaupt gibt. Der Laie würde sagen, das muss man auch wissen, vor allem als Staat, wenn man doch Steuergelder dafür verwendet. Aber weit gefehlt. Forscher des IFO-Instituts haben versucht, eine Inventur des Sozialstaates vorzunehmen. Am Ende mussten sie einräumen, dass sie gescheitert sind. Über 500 Sozialleistungen allein auf Ebene des Bundes konnten sie identifizieren. Sie mussten aber einräumen, dass diese Liste mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht vollständig ist. Woran liegt das? Es liegt daran, dass die Leistungen des Staates sich auf 12 verschiedene Sozialgesetzbücher mit mehr als 3200 Paragraphen und zahlreichen Sondergesetze verteilen. Gesetze wie zum Beispiel das Bundesausbildungsförderungsgesetz und das Familienpflegezeitgesetz. Hinzu kommen verschiedene Steuervergünstigungen mit sozialpolitischem Zweck. Obwohl die Forscher des IFO-Instituts mit künstlicher Intelligenz gearbeitet haben, ist es ihnen nicht möglich gewesen, sämtliche Leistungen eindeutig zu erfassen. Es gibt, ich zitiere, für viele Programme schlichtweg keine guten Daten, um die jeweiligen Leistungen zu quantifizieren. Tja, es gibt also so gesehen nur noch eine Art Übersicht des Sozialstaates, ohne zu wissen, wer wie viel für was vom Staat bekommt. Für jene, die nachlesen möchten, ob wirklich alle Sozialleistungen enthalten sind, beziehungsweise die noch Ideen haben, was fehlen könnte, habe ich die IFO-Inventur mit dem Titel Haus der sozialen Hilfe und Förderung in den Shownotes verlinkt. Doch was bedeutet es in der Praxis, wenn der Staat nicht weiß, wofür er wem Geld gibt? Es bedeutet, dass die Bürger, die Beamten und selbst Ökonomen schnell den Überblick verlieren. Es gibt kein zentrales Register, es gibt keine konsolidierten Kosten-, Anspruchs- oder Wirkungsstatistiken. Das heißt, wenn die Frage aufkommt, ob es genug Arbeitsanreize gibt, kann sie ernsthaft niemand beantworten, weil keiner die Wirkungszusammenhänge durchblickt. Dabei wäre gerade das besonders wichtig, denn die Anreize sind zentral mit Blick auf die Steigerung der Erwerbsbeteiligung und die Reduktion der Anzahl der Bürgergeldempfänger beispielsweise. Wie es um die Anreize bestellt ist, hat das IFO-Institut in einer weiteren Studie analysiert. Titel: Konzeption eines integrierten Sozialtransfersystems. Auch diese Studie ist in den Shownotes verlinkt. Dort kann man unter anderem dieses hier lesen.
Das deutsche Transfersystem zeichnet sich im Status quo durch eine hohe institutionelle Komplexität und geringe Transparenz aus. Verschiedene Leistungen, darunter Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, Kindergeld und Unterhaltsvorschuss, greifen ineinander oder können parallel bezogen werden, ohne jedoch hinreichend aufeinander abgestimmt zu sein. Durch die Wohngeld-Plus-Reform und Anpassungen im Bürgergeld hat sich zudem die Vorrangigkeit der Transfers verschoben. Mit der Wohngeld-Plus-Reform trat eine spürbare Veränderung der Rahmenbedingungen für einkommensschwache Haushalte ein. Während die Reform in der öffentlichen Diskussion zunächst weitgehend unbeachtet blieb, führte sie zu einer deutlichen Ausweitung des anspruchsberechtigten Kreises und des Haushaltsbudgets für Wohngeldempfangende. Durch die Neuregelung wurde zudem das Einkommensplateau, in dem hohe Grenzbelastungen anfallen, erheblich verlängert, was die Problematik schwacher Erwerbsanreize verschärft. Mit der Reform sind die vorrangigen Leistungen Wohngeld und Kinderzuschlag schlagartig in ihrer Bedeutung gestiegen und zu einem zentralen Bestandteil des Transfersystems geworden, der maßgeblich die Verteilungseffekte und Anreizstrukturen im Status quo prägt. Ökonomisch führen diese Strukturen zu erheblichen Ineffizienzen. Transferbeziehende Haushalte sind häufig mit hohen effektiven Grenz- und Partizipationsbelastungen konfrontiert, sodass zusätzliche Erwerbsarbeit häufig nur geringe finanzielle Vorteile oder in ausgewählten Fällen gar Nachteile bringt.
Naturgemäß sind hierbei noch nicht einmal alle Sozialmaßnahmen enthalten, die die Betroffenen bekommen. Doch schon mit den bekannten Variablen lässt sich rechnen. Das Ergebnis ist eindeutig. In bestimmten Fällen, beispielsweise einer Familie in München, kann es sein, dass es einer Einkommenssteigerung um 2000 Euro brutto ein Zuwachs von weniger als 200 Euro netto erwächst. Das ist sicherlich das Gegenteil von einem positiven Anreiz zur Arbeitsaufnahme oder zur Ausweitung des Arbeitsangebots. Dabei, so die IFO-Forscher, ginge es deutlich besser.
Eine Reformoption besteht in der Zusammenführung des bislang zweigeteilten Grundsicherungssystems zu einer einheitlichen Transferleistung. Damit würde die gegenwärtige Komplexität reduziert, die sich aus dem Nebeneinander zweier Systeme mit jeweils vielschichtigen Regelungen ergibt. Gleichzeitig sollen die Hinzuverdienstregeln im Bürgergeld reformiert werden. An die Stelle von Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag tritt somit eine neue, integrierte Leistung, die auf einem reformierten Bürgergeld basiert und ein Transfersystem aus einem Guss bildet. Im Zentrum steht die Steigerung des Arbeitsangebots, da ein vereinfachtes Transfersystem mit reformierten Hinzuverdienstregeln verbesserte Arbeitsanreize setzen soll.
Und das, davon sind die Forscher überzeugt, lässt sich auch erreichen.
Dieser Reformansatz erzielt in der simulierten Variante deutlich positive Wirkungen. Die geleisteten Arbeitsstunden steigen um rund 149.000 Vollzeitäquivalente. Fiskalisch ergeben sich nach Verhaltensanpassungen Einsparungen von etwa 4,5 Milliarden Euro. Zudem kommt es durchschnittlich nach Anpassungen des Arbeitsangebots zu keiner finanziellen Schlechterstellung der Privathaushalte.
Einfach mal machen, möchte man an dieser Stelle der Politik zurufen. Und gerade mit Blick auf die Ausweitung der Rentenansprüche am letzten Freitag kann man nur sagen, bitte, bitte versucht doch wenigstens irgendwo ernsthafte Reformen. Hier liegt ein Vorschlag auf dem Tisch. Weil ich das Ganze so erschreckend finde, weil ich gleichzeitig auch sage, wir müssen dringend am Sozialstaat arbeiten, habe ich mich mit einem der Autoren, mit Professor Andreas Peichel, zum Gespräch verabredet. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Peichel kommen, noch kurz ein Hinweis auf ein Angebot des Handelsblatts, welches am kommenden Montag, also morgen, dem 8. Dezember, ausläuft. Bis dahin können Sie noch das Handelsblatt gedruckt oder digital mit 50% Rabatt abonnieren. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/podcast50 und wie immer auch in Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Andreas Peichel.
Andreas Peichel ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen. Seine Schwerpunkte liegen in der Finanzwissenschaft, dem Steuer- und Transfersystem, der Verteilung und Ungleichheit sowie dem Arbeitsmarkt. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen.
Sehr geehrter Professor Peichel, ich freue mich ausgesprochen, Sie endlich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Lieber Herr Stelter, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Professor Peichel, Sozialstaat ist in aller Munde, wird heftig diskutiert. Wir wollen heute, glaube ich, ganz breit einsteigen, das alles ein bisschen besser verstehen. Von Größe über, was ist die richtige Größe, wie finanziert man ihn, etc., etc., das alles durchsprechen. Großes, großes Thema. Vielleicht beginnen wir mit ein paar Zahlen. 2024 hat Deutschland, wenn ich richtig recherchiert habe, ungefähr 1,3 Billionen Euro ausgegeben für Sozialleistungen. Das entsprach 31% des Bruttoinlandsproduktes. Kürzlich, jetzt letzten paar Wochen, hat ja das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln Zahlen rausgebracht, hat dem Motto, Deutschland hat den höchsten Anteil der Sozialausgaben an die Staatsausgaben in der EU. Ist der deutsche Sozialstaat zu groß, zu klein? Wo stehen wir da?
Ja, zu groß, zu klein ist natürlich in gewisser Weise eine normative Frage, wo man als Wissenschaftler erstmal wenig sagen kann. Wir können mal schauen, also wie groß ist er? Sie haben es gesagt, 31% des Bruttoinlandsprodukts in etwa ist das Sozialbudget. Und wir können natürlich auch schauen, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Und wenn man die Zeit vor der Pandemie sich anschaut, in den 2010er Jahren, da waren wir im Schnitt immer unter 29% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist so ein bisschen angestiegen von 28% auf 29% des Bruttoinlandsprodukts über diesen Zeitraum, was auch mit dem demografischen Wandel und steigenden Ausgaben bei Rente und Gesundheit zu tun hat. Aber wir waren im Schnitt eben 2 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts unter dem Niveau, wo wir heute sind. 2% des BIPs heute sind ungefähr 90 Milliarden Euro im Jahr. Also schon keine kleine Summe, über die wir da reden. Und es ist klar, dass in der Pandemie das hochgeht, weil Sozialausgaben, Gesundheitsausgaben steigen, vielleicht auch in der Energiekrise, weil man bestimmte Hilfeleistungen macht. Aber es ist schon die Frage, ob sozusagen, wie beim Metzger, darf es immer noch ein bisschen mehr sein oder ist es irgendwann auch genug? Und wenn man sich das anschaut, insgesamt glaube ich schon, dass wir jetzt an einem Niveau sind, wo wir sehr hohe Ausgaben haben, die tendenziell noch weiter steigen werden und wo wir wirklich überlegen müssen, brauchen wir das alles oder können wir nicht manche Sachen auch effizienter gestalten und an der einen oder anderen Stelle Geld einsparen?
90 Milliarden mehr ist ja relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist ja ganz wichtig. Der Inflationseffekt spielt schon mal keine Rolle mit, weil das BIP ist ja auch mit Inflation hoch. Können Sie uns erklären, wo die 93 Milliarden hingeflossen sind? Ist das jetzt einfach nur Alterung wegen Rente oder weil wir alle kranker geworden sind?
Das ist eine sehr gute Frage, zu der ich leider noch keine gute Antwort habe. Das Problem ist, die Datenlage in Deutschland ist nicht so gut, wie wir es gerne hätten. Also zusammen mit zwei Doktorandinnen bin ich gerade dabei, die Einzelpläne des Bundeshaushalts über die Zeit zu vergleichen. Das Problem ist, es wird jedes Jahr dann natürlich der Haushaltsplan veröffentlicht, aber nicht in der zeitkonsistenten Art und Weise. Das heißt, man muss jedes Jahr sich anschauen, wie heißen die Posten heute und wie hießen sie vor 5 Jahren. Und das ist leider aufwendiger, als man es gerne hätte und als man sich es auch vorstellt. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, die passiert sind. Beispielsweise wurde Ende 2022 als Reaktion auf den temporären Anstieg der Energiepreise eine massive Ausdehnung beim Wohngeld beschlossen, die sogenannte Wohngeld-Plus-Reform. Also es war mehr oder weniger zwischen Weihnachten und Neujahr in so einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion und zum Januar 2023 ist das in Kraft getreten. Und das war eine sehr große Ausweitung des Wohngeldes. Also wenn man sich das anschaut, bis in welche Einkommensbereiche das jetzt reingeht. Also eine Familie in München mit 2 Kindern kann bis 5.000, fast 6.000 Euro brutto im Monat noch dieses Wohngeld erhalten. Zahlt gleichzeitig auch schon Steuern und Sozialabgaben. Aber es war eine sehr große Ausweitung. Und so wurden noch verschiedene andere Dinge immer wieder eingeführt, hier und da was großzügiger gemacht. Wir diskutieren ja jetzt auch wieder über Sachen wie die Mütterrente und andere Dinge. Und es ist jetzt nicht die einzelne Maßnahme, die dazu geführt hat, dass das so stark gestiegen ist, sondern es sind an verschiedenen Stellen Sachen dazugekommen. Und das Zweite ist in der Tat, dass natürlich mit der Pandemie auch in der Tat die Krankheitstage hochgegangen sind. Das ist jetzt die Frage, sind wir grundsätzlich alle nach der Pandemie anfälliger für Virusinfektionen oder ist es die Möglichkeit, dass man sich telefonisch krankschreiben lassen kann oder konnte? Das führt das dazu, dass man das eher macht und dass dann dadurch vielleicht auch im Gesundheitssystem mehr Kosten anfallen, weil man dann vielleicht dann doch noch mal einmal öfter zum Arzt geht. Auch dazu haben wir keine so richtig guten Daten, aber man sieht, dass insgesamt die Krankheitstage im Durchschnitt pro Beschäftigten höher sind als vor der Pandemie.
Ja, vor allem liegen, glaube ich, die Krankheitstage in Deutschland signifikant höher als bei anderen Ländern, wo die Pandemie ja auch war. Ich glaube, wir sind mehr als doppelt so als die Schweiz, wir sind höher als andere Länder. Deswegen kommen wir hier vielleicht noch auf andere als das Thema. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, ich bin nicht mehr Steuer- und Abgabenzahler. Und ich hätte natürlich gedacht so, eigentlich müsste man ja wissen, wo das Geld hinfließt. Jetzt sagen Sie, ja, die benennen das um. Und ich würde natürlich jetzt, ich bin ein bisschen böswilliger, würde sagen, an dem Motto, naja, vielleicht hat auch das Sozialministerium nicht so wahnsinnig viel Interesse an Transparenz. Weil wenn wir Transparenz hätten, könnte man das ja besser nachhalten. Und das führt mich eigentlich zu dieser witzigen Geschichte, die Sie ja an den Tag gebracht haben, weil Sie ja versucht haben mal, wenn ich richtig verstanden habe, nur auf Bundesebene mal rauszufinden, was gibt's eigentlich für Sozialleistungen. Und Sie haben über 500 herausgefunden und sind sich nicht sicher, dass es alle sind, sondern Sie haben einfach aufgegeben. Ist das so?
Also genau, aufgegeben ist, würde ich nicht sagen.
Und Ihre Doktoranden müssen weiterarbeiten.
Genau, also wir wollten das jetzt irgendwann mal rausbringen. Also wir hatten vor einiger Zeit schon mal angefangen, da haben Hilfskräfte angefangen, sozusagen das Sozialgesetzbuch zu durchforsten oder die Sozialgesetzbücher. Und dann seit 2019 in unseren Studien zitieren wir immer, dass es mindestens 150 oder 175 Leistungen gab. Und jetzt haben wir gedacht, okay, wir wollen das eigentlich nochmal aktualisieren. Und da ist ja mittlerweile künstliche Intelligenz, so Tools wie ChatGPT und Gemini und andere gibt, haben wir gedacht, okay, geben wir denen doch mal die Sozialgesetzbücher, die über 3000 Paragraphen haben, und haben dadurch eine Liste erstellt und haben die dann ein bisschen natürlich konsolidiert, weil die Frage ist natürlich genau, was exakt ist eine Sozialleistung? Wie definiert man das? Und dann sind wir in der Tat jetzt in der Liste, die wir veröffentlicht haben, auf 502 gekommen. Das Ganze haben wir im Internet zur Verfügung gestellt als Datenbank und auch Menschen eingeladen, weitere Vorschläge oder weitere Sozialleistungen zu schicken und auch zu sagen, wo etwas keine einzelne Leistung ist. Wir haben eine Rückmeldung bekommen, wo jemand der Meinung war, wir haben eine Doppelzählung drin, dass wir etwas als zwei aufgeführt haben, obwohl es nur eine ist. Aber wir haben, glaube ich, mittlerweile so gut 30 weitere Leistungen genannt bekommen, die noch nicht in unserer Liste waren, die wir jetzt auch alle natürlich noch prüfen und dann ergänzen. Und wie gesagt, das sind alles nur Leistungen auf Bundesebene oder die auf Bundesebene oder bundeseinheitlich geregelt sind. Dazu gibt es noch Regeln auf Landesebene. In Bayern gibt es ein Pflegegeld, da gibt es ein Familiengeld nochmal extra. In München gibt es den Sozialpass, den Ferienpass und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von weiteren Leistungen eben auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, die wir noch gar nicht erfasst haben. Der Hintergrund war eigentlich, wir haben am IFO-Institut, wir haben ein Mikrosimulationsmodell, heißt das. Das ist im Prinzip eine Übersetzung der Gesetze in Programmiercode, den man dann auf Daten anwenden kann und simulieren kann, wie das Steuer- und Transfersystem wirkt. Und dann kann man Reformen sich anschauen, zum Beispiel beim Bürgergeld oder bei der Einkommenssteuer, beim Kindergeld, wo auch immer. Und wir wollten eben schauen, wie vollständig unser Modell ist, ob wir das alles abbilden und ob wir alle wichtigen Punkte abbilden. Und dann haben wir gedacht, okay, wir brauchen als erstes eine Liste, was gibt es alles? Und dann, wie viele Personen bekommen das eigentlich? Wie viele Personen haben Anspruch? Wie viel nehmen es tatsächlich in Anspruch? Was kostet das im Aggregat, um zu schauen, ob unsere Simulationen auch sozusagen die Realität treffen? Idealerweise würden wir auch gerne noch wissen, wie hoch jeweils die Verwaltungskosten sind. Aber das Ganze ist eben jetzt in einem ersten Schritt hat dazu geführt, dass wir erstmal diese Liste erstellen mussten, weil niemand so wirklich weiß, was es eigentlich alles an Leistungen gibt. Und von Daten, das habe ich vorhin schon angesprochen, für die einzelnen Leistungen ganz zu schweigen. Es gibt die aggregierten Daten aus dem Sozialbudget, aber das aufgeteilt auf die einzelnen Leistungen, das haben wir auch noch nicht. Und auch da sind wir dran und versuchen, das so gut es geht, eben aus dem Bundeshaushalt, aus dem Sozialbudget und so weiter zu identifizieren.
Also ich finde es total spannend. Ich habe ja einen ganz anderen Blickwinkel. Ich bin ja jetzt nicht so volkswirtschaftlich unterwegs wie Sie, aber ich denke mir so, goldene Regel, 80-20-Regel. Ich gehe aber davon aus, 80% der Gelder fließen über 20% der Programme und die anderen bringen wahrscheinlich relativ wenig. Und weil sie Kosten, ich meine, ich habe gerade mir angeschaut, so die Kosten von verschiedenen Sozialversicherungsträgern, da sieht man ja auch, desto kleiner, desto höher die Kosten. Also Unfallversicherung hat deutlich höhere Verwaltungskosten als Rentenversicherung beispielsweise, liegt im Volumen. Also könnte man davon ausgehen, die 20%, die am wenigsten Geld rausbringen, kostet wahrscheinlich noch relativ am meisten, wäre meine Vermutung. Ich meine, wenn ich so zuhöre, würde ich sagen, das ist gar nicht reformierbar. Also ich stelle mir das so vor, ich denke mir so, ich persönlich würde sagen, wenn ich so ein System habe mit 500 plus x Leistungen, da kommen auch die Leistungen von der Stadt München und von Bayern und was weiß ich dazu, ist also irre, dann würde ich sagen, liebe Freunde, wir beenden einfach alle zu einem bestimmten Stichtag und wir machen ein neues System. Oder sagen Sie, ich kann einfach noch so das geordnet machen. Weil Sie zeigen auch in Ihren Studien noch ganz eindeutig, dass es im Prinzip so perverse Funktion hat, dass eigentlich im Prinzip letztlich wir gar nicht mehr wissen, ob wir eigentlich das Verhalten bei den Menschen so beeinflussen, wie das der Staat vielleicht beeinflussen möchte.
Also wir wissen nicht genau, wer hat einen Anspruch auf eine Leistung, wer bekommt den tatsächlich und wie reagieren dann Menschen auf diese Leistung. Also wir wissen, dass Menschen auf Anreize reagieren und wir setzen halt durch diese ganzen Leistungen unterschiedliche Anreize für unterschiedliches Verhalten, sowohl was beispielsweise Arbeitsmarkt angeht, aber was auch Vorsorge, Altersvorsorge angeht, was Gesundheitsdinge angeht. Also, und solange wir nicht wissen, wer was bekommt und wer oder wie viel auch und wer da wie darauf reagiert, dann ist es natürlich schwierig, das von außen zu analysieren und zu sagen, das ist jetzt vielleicht eine gute Leistung und das ist eine weniger gute Leistung, weil Zielkriterien erreicht werden oder nicht. Das Ganze ist in der Tat so komplex, also auch der Normenkontrollrat hat schon mehrere Studien dazu gemacht. Es gibt so Sachen, wenn eine Familie, Vater, Mutter, ein Kind, eine Geburt ansteht, also ein weiteres Kind kommt, dann gibt es die fünf Leistungen, die man bekommen kann, unterschiedlicher Art, manchmal noch mehr auf lokaler Ebene, die von mindestens vier verschiedenen Behörden sozusagen verwaltet werden und die dann entsprechend da auch beantragt werden müssen. Wenn das Ganze sogar noch ein bisschen komplexer ist, weil sozusagen die Eltern vielleicht nicht verheiratet sind oder getrennt sind oder wie auch immer, kann es sogar bis zu 12 Leistungen von 8 verschiedenen Behörden geben. Und bei diesen Leistungen kommt es dann hinzu, dass Sachen wie zum Beispiel, was Einkommen ist, also manche Sachen sind einkommensabhängig, was Einkommen ist oder was überhaupt auch, was ein Kind ist, sind unterschiedlich definiert über die Leistungen hinweg.
Was ein Kind ist, ist unterschiedlich definiert. Ja, Wahnsinn, okay.
Also beispielsweise, es gibt Leistungen, da ist ein Kind jemand bis zum Alter von 16 oder bis zum Alter von 18 oder bis zum Alter von 25. Muss okay. Das sozusagen ein eigenes biologisches Kind sein? Muss das im eigenen Haushalt leben? Und da gibt es unterschiedliche Definitionen, was sozusagen ein dann anspruchsberechtigtes Kind ist. Das ist eben nicht harmonisiert über diese Leistungen. Das ist an vielen Stellen so, dass man mehrere Leistungen parallel bekommen kann und die dann teilweise auch mit dem Einkommen abgeschmolzen werden. Also das ist beispielsweise beim Bürgergeld und Wohngeld der Fall. Und auch da gibt es wiederum unterschiedliche Definitionen, die dann dazu führen, dass es ganz komische Situationen gibt, dass man beispielsweise wenn man vom Bürgergeld ins Wohngeld wechselt und dann Wohngeld bezieht, dass es sogar sein kann, dass wenn man brutto mehr verdient, man netto weniger hat, weil diese unterschiedlichen Einkommensbegriffe Sprungstellen auslösen, die dann dazu führen, dass abrupt etwas wegfällt. Und man verdient 1.000 Euro oder sogar 2.000 Euro brutto mehr und hat netto weniger in der Tasche. Und das ist völlig absurd.
Das ist definitiv völlig absurd. Ich meine, es führt mich natürlich zu der Frage, die ich unbedingt stellen muss, die wir wahrscheinlich schon tausendmal gestellt bekommen haben. Lohnt es sich wirklich zu arbeiten? Ich meine, da hat ja die Böckler-Stiftung hat ja da eine Studie nochmal vorgelegt, wo es lohnt sich immer zu arbeiten, statt Bürgergeld zu beziehen. Und dann kam halt raus, das habe ich dann so ein bisschen so ironisch aufgegriffen, wahrscheinlich auch ein bisschen unfair, können Sie wieder korrigieren. Nach dem Motto, weil ein Single hat in München, glaube ich, wenn er arbeitet, 300 Euro mehr oder 360 Euro mehr war deren Rechnung. Das habe ich dann umgelegt auf die 38 Stunden, die der Single dann arbeitet. Das waren wie 2,40 Euro. Dachte ich mir, naja gut, für 2,40 Euro arbeiten gehen oder zu Hause bleiben, war meine Logik, weil ich muss ja nicht irgendwie da gar nicht mehr richtig lohnen. Ja, stimmt, formell ist es mehr Geld, aber wer rational rechnet, geht doch nicht für 300 im Monat arbeiten. Also wie ist das jetzt eigentlich? Haben wir ein System, wo es im Prinzip keinen Arbeitsanreiz gibt? Oder ist das so, doch, es gibt immer Arbeitsanreize?
Also was stimmt, ist, dass wenn man arbeitet und Geld verdient, hat man am Ende des Tages immer etwas mehr auf dem Konto, als wenn man nicht arbeitet. Also das ist sozusagen, wenn man nicht arbeitet und Bürgergeld bekommt und wenn man jetzt anfängt, 100 Euro zu verdienen im Monat im bestehenden System, 100 Euro ist ungefähr ein Tag im Monat zum Mindestlohn arbeiten, was überraschend viele Menschen im Bürgergeldbezug anscheinend machen. Nebenbei bemerkt, in Branchen wie Baugewerbe, Gastronomie oder privaten Haushalten.
Okay, wo Sie es vermuten, dass es Schwarzarbeit gibt.
Wo die Inzidenz da ist, dass es auch in diesen Branchen mehr Schwarzarbeit gibt. Wir können natürlich noch nicht nachweisen, dass es genau diese Menschen, die für 100 Euro im Monat sind, arbeiten, das auch tun. Aber ja, wir haben eine Studie oder sind dabei, eine Studie zu machen mit der Bundesagentur für Arbeit beziehungsweise dem IAB, dem Forschungsinstitut der BA, wo wir Menschen im Bürgergeldbezug gefragt haben, inwieweit sie bereit sind, schwarz zu arbeiten. Und Menschen, die Bürgergeld bekommen, sind im Vergleich zu Menschen, die nicht Bürgergeld bekommen, eher bereit, eine Schwarzarbeit anzunehmen.
Was aber rationales Verhalten ist. Ich meine, ganz ehrlich, wenn mir weggenommen wird, warum soll ich denn offiziell arbeiten? Also ich kenne auch solche Fälle, habe ich auch schon getroffen, die mir das im Gesicht gesagt haben, ich mache das nicht, ich arbeite schwarz und dann kriege ich mehr und ja, da gibt's ja auch kein schlechtes Gewissen.
Genau, also es ist völlig rational und wir setzen eben die Anreize so, weil wir eben sagen, okay, die ersten 100 Euro, die kann man brutto für netto hinzuverdienen. Also deswegen, wenn ich jetzt 100 Euro im Monat verdiene, legal, dann habe ich tatsächlich 100 Euro auch netto mehr in der Tasche. Und insofern stimmt die Aussage, dass ich, wenn ich arbeite, immer mehr habe. Aber dann, wenn ich jetzt mehr hinzuverdiene, dann wird es schon immer weniger, was ich dann noch mehr habe. Also wenn ich von 100 Euro bis 500 Euro oder bis zur Minijobgrenze in etwa, da werden schon von jedem hinzuverdienten Euro bleiben mir noch 20 Cent. Dann bleiben mir mal für einen gewissen Einkommensbereich 30 Cent, dann nur noch 10 Cent und dann wird mir alles weggenommen. Und wenn ich dann so irgendwann vom Bürgergeld ins Wohngeld wechsle, das ist bei Singles eher weniger der Fall, aber vor allem bei Familien relevanter, dann kann es sogar sein, dass mir, wenn ich einen Euro hinzuverdiene, mehr als einen Euro weggenommen wird. Was dabei noch nicht berücksichtigt ist, sind die ganzen zusätzlichen nicht monetären Leistungen. In vielen Städten, wenn man beispielsweise Transferleistungen wie Bürgergeld erhält, bekommt man ein kostenloses Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr. Man bekommt vergünstigt oder sogar kostenlosen Eintritt in Schwimmbäder und andere Einrichtungen. Und das alles fällt dann weg, wenn man aus dem Bezug der Leistung herauskommt. Dass es in der Tat so ist, dass es in vielen Fällen die Anreize nicht da sind, viel hinzuzuverdienen oder überhaupt etwas hinzuzuverdienen. Und das sieht man auch, wenn man in die Daten schaut. Bürgergeld, ungefähr 5,5 Millionen Menschen, die Bürgergeld bekommen. Davon sind ungefähr 1,5 Millionen Kinder und eben 4 Millionen potenziell erwerbsfähige Erwachsene. Bürgergeld bekommt man ja nur, wenn man als erwerbsfähig eingestuft ist. Und von diesen 4 Millionen arbeiten ungefähr 800.000. Also weniger als 100.000, ich glaube 50.000, 60.000 arbeiten Vollzeit. Also die meisten arbeiten Teilzeit und die größte Häufung, mehr als die Hälfte, eben nur ein Minijob, weil eben natürlich die Anreize nicht da sind, viel mehr zu verdienen, zumindest legal mehr hinzuzuverdienen, weil das mehr oder weniger 1:1 weggenommen wird. Und wie gesagt, in München ist es eben dieser Bereich von, also ein Paar mit zwei Kindern zwischen 3.500 und 5.500 hat man je nach Konstellation entweder das gleiche netto oder sogar netto weniger. Und 2.000 Euro brutto ist im Prinzip ein Monat Vollzeit zum Mindestlohn arbeiten. Und da stellt sich in der Tat die Frage, lohnt es sich, diese Arbeit anzutreten oder bleibt man lieber zu Hause oder arbeitet man schwarz?
Jetzt habe ich natürlich, ich höre Ihnen zu und jetzt muss ich sagen, Sie sagen das ja schon seit Jahren. Auch ich habe das schon seit Jahren gehört. Ich muss jetzt diese Frage mal einschieben. Sie sind doch schon lange in dem Job. Sie sind ja, Sie sehen ja die Politiker. Sie sprechen doch mit denen. Ich habe auch mal gelesen, Sie saßen ja auch schon bei Frau Baas im Ministerium und sollten, glaube ich, mit anderen Ökonomen noch mal sagen, warum Sozialstaat so super ist. Also ähnlich so, was ein Handelsblattartikel war, so ein bisschen so in der Art und Weise. wenn Sie denen das sagen, schütteln die dann den Kopf oder sagen, ist uns egal? Oder ganz ehrlich, ist es doch für mich naheliegend, dass man da was machen muss?
Es erscheint sehr naheliegend und ich bin kein Politikwissenschaftler und verstehe so manche Dinge in Berlin nicht so gut, warum gewisse Entscheidungen wie getroffen werden. Aber was in der Tat so ist, also dieses Problem ist nicht neu. Hans-Werner Sinn, der ehemalige IFO-Präsident, hat Anfang der 2000er Jahre, jetzt also vor 25 Jahren, praktisch auf dieses Problem hingewiesen. Als ich ans IFO gekommen bin, das ist jetzt auch schon über 8 Jahre her, hat ein mittlerweile ehemaliger Mitarbeiter, der kurz davor war, in Rente zu gehen, der dann in meiner Abteilung war, mir ein Buch gegeben, was er, ich glaube, 1987 zu diesem Thema geschrieben hatte. Dieses Problem gibt es schon lange. Das ist in den letzten Jahren, hat sich das sehr stark verschärft, weil dieser Bereich, wo es diese sehr hohen Anrechnungen von Einkommen gibt, der hat sich in den letzten Jahren, wurde der sehr stark ausgedehnt aus unterschiedlichen Gründen. Und das sieht man auch, wenn man sich das anschaut, in den Bürgergeldzahlen aggregiert. Der Anteil der Menschen, die im Bürgergeld noch aufstocken und hinzuverdienen, ist in den letzten 15 Jahren kontinuierlich gesunken. Und man kann das, glaube ich, sehr gut auch in Zusammenhang bringen mit eben dieser Ausweitung dieses Bereichs, wo sich mehr Arbeit nicht lohnt und dann teilweise auch insgesamt Arbeit überhaupt nicht lohnt. Das Ganze ist aus unterschiedlichen Gründen schwierig zu ändern. Als Reaktion auch auf die Diskussion Anfang der 2000er Jahre gab es ja die großen Hartz-Reformen, die Agenda 2010. Und damals war das Thema dieser Arbeitsanreize insofern nicht ganz so relevant, weil wir ja eine sehr hohe Arbeitslosigkeit hatten. Also es fehlten sozusagen die Arbeitsplätze fehlten. Und deswegen war es im Prinzip nicht so wichtig. Mittlerweile hat sich das gedreht, auch aufgrund des demografischen Wandels. Wir haben nicht nur Fachkräftemangel, sondern wir haben auch Arbeitskräftemangel, auch für einfache Tätigkeiten. Und die Arbeitsplätze, die offenen Stellen wären da, aber jetzt sozusagen, deswegen wird jetzt das Anreizproblem immer größer und auch wichtiger von der Bedeutung. Dann ist es nun so, dass in der SPD, glaube ich, seit den Hartz-Reformen, die ja super für Deutschland waren, aber in der SPD gibt es viele, die der Meinung sind, das war der Grund, warum aus einer 40%-Partei eine 20%-Partei wurde, weil die Kommunikation und auch die Darstellung und der Umgang mit den Reformen im Nachhinein vielleicht nicht gut waren. Und das andere ist, dass auch ja auf Seiten eher der im linken Spektrum und auch auf Seiten der Gewerkschaften das Thema Anreize immer so negativ konnotiert ist. Also das ist etwas, was man, die Menschen sind doch intrinsisch motiviert, man muss denen keine Anreize geben. Und das ist die eine Argumentation, und die andere ist, dass sogenannte Elastizitäten, also Maße darauf, wie Menschen auf Anreize reagieren, zum Beispiel auf Steuern, dass die oft als null angenommen werden, also dass angenommen wird, dass das Verhalten gegeben ist und dass Menschen in dem Sinne nicht auf Anreize reagieren. Wenn dem so wäre, wenn Menschen nicht auf Anreize reagieren würden, wäre das optimale Steuertransfersystem. Wir besteuern alle Einkommen und Vermögen mit 100% und verteilen die Gesamtsumme einfach pro Kopf um. Weil wenn Menschen nicht drauf reagieren, wenn alle weitermachen wie bisher, wäre das sozusagen die effizienteste Art. Das optimale System. Aber ich glaube, man kann sich gut vorstellen, wenn man 100% Steuersatz hat auf sein Einkommen, dann werden nicht mehr so viele Menschen versuchen, sich anzustrengen und Einkommen zu erzielen.
Ja, ich habe gerade gedacht, als Sie es gesagt haben, das Menschenbild, ich dachte mir so, also ich kenne solche Menschen nicht auf Anreize funktionieren. Ich muss dazu sagen, ich betone auch, ich kenne auch Leute, die Minijobber sind, ich kenne auch Bürgergeldempfänger. Und ich würde sagen, ökonomische Anreize funktionieren erstaunlich gut. Und gerade auch im Minilohn- und Minijobbereich, das sofort ist da, gibt es Mindestlohnerhöhung, kommt sofort die Frage auf, ja, arbeite ich freiwillig weniger, weil ich möchte nicht in den Abgabenbereich reinkommen. Also es gibt also Anreizwirkung. Aber ich wollte vielleicht mal ganz kurz, wie ich da eingehakt habe, es gibt ja ein System, was funktioniert. Ich meine, und zwar in den USA mit diesen Earned Income Credits, also im Prinzip diese Anpassung der negativen Einkommensteuer von Milton Friedman. Wäre das nicht ein System? Für mich ist einfach so, ich denke mir einfach so, jetzt hier rummachen, klein, klein, ja, das wird nicht funktionieren. Wenn wir das System reformieren wollten, müsste man radikal sein. Also wäre das so ein System, was auch für uns übertragbar wäre oder nicht?
Ja, das amerikanische System nicht 1:1, weil in Amerika ist im Prinzip, wenn man nicht arbeitet, bekommt man nichts oder nicht viel. Und sozusagen, das würde in Deutschland gegen die Verfassung oder die Interpretation des Verfassungsgerichts des Sozialstaatsgebots verstoßen. Das heißt, man muss in irgendeiner Form ein Existenzminimum absichern. Frankreich beispielsweise hat ein System, was eher in die Richtung ging, was eine Kombination aus dem deutschen und dem amerikanischen System ist. Es gibt eben eine Grundsicherung, eine Absicherung, wenn man nicht arbeitet, und dann gibt es den, wie heißt es, Prime d'Activité, also ein Bonus, wenn man arbeitet oder selbstständig ist, und im Prinzip wie eine negative Einkommenssteuer, wo dann es die Anreize gibt. Das ist eine Art, wie man es ausgestalten könnte. Man könnte.
Okay. Funktioniert das gut in Frankreich? Kann man es sehen? Kann man sehen, dass dort dann die Arbeitsanreize höher sind als bei uns?
Genau, die Arbeitsanreize in Frankreich sind auf jeden Fall höher, weil es diese Fälle mit diesen, dass wenn man brutto mehr hat, man netto nicht mehr oder sogar weniger hat, die gibt es dadurch nicht. Das wird dadurch sichergestellt und die Anreize sind höher. Und was ich von französischen Kollegen, Kolleginnen mitbekomme, ist dort nicht das die Diskussion, sondern es ist natürlich die Interaktion mit dem Mindestlohn dort und andere Rolle von Gewerkschaften, die da eine Rolle spielen. Also auch das französische System ist nicht perfekt und auch da gibt es Probleme, aber sozusagen diese fehlenden Anreize zu arbeiten sind es nicht.
Aber dann müsste man vorher erstmal natürlich die Leistung von 500 auf, keine Ahnung, 15 zusammenkürzen, oder?
Ja, genau. Also es ist in der Tat so, eigentlich müsste man hingehen mit einem leeren Blatt Papier und sich überlegen, was sind eigentlich die Dinge, die der Sozialstaat absichern soll? Welche Risiken sollen abgesichert werden? Ich glaube, die Sozialversicherung an sich, die Ideen, die dahinter stehen, sind ja alle sinnvoll, und auch, dass es eine Grundsicherung, eine Sicherung des Existenzminimums gibt. Aber braucht es das in diesem Detailgrad, dass es was dann es alles an Leistungen gibt. Man kann über die einzelnen Bereiche und Dinge natürlich im Detail reden, aber grundsätzlich müsste man eigentlich hingehen und nochmal neu anfangen. Das ist natürlich schwierig oder unmöglich. Und deswegen ist die Frage, wie kann man im bestehenden System da hinkommen? Also wenn man sich jetzt die Grundsicherung anschaut, ist allein schon die Tatsache, dass wir zwei parallele Systeme haben, jeweils für Erwerbsfähige und für Nicht-Erwerbsfähige, also schon mal absurd. Also für Erwerbsfähige gibt es das Sozialgesetzbuch 2, das ist das Bürgergeld, und es gibt parallel noch Wohngeld oder Kinderzuschlag, und es gibt jedes Jahr, das ändert sich immer, weil die Regelungen anders sind und die unterschiedlich angepasst werden, gibt es nur eine Einkommensgrenze, wann es günstiger ist, in das Wohngeld und Kinderzuschlag parallel zu wechseln. Genauso für Nicht-Erwerbsfähige gibt es die Sozialhilfe bzw. Grundsicherung im Alter, und dann gibt es genauso das Wohngeld und potenziell Kinderzuschlag. Und auch da gibt es wieder einen Punkt, wo das günstiger sein kann. Was interessant übrigens ist, dass also SGB 12, die Sozialhilfe, die ist definiert für Nichterwerbsfähige. Dort gibt es aber auch die Möglichkeit, hinzuzuverdienen. Und dort wiederum hat man eine konstant Einbehaltsrate, oder es ist so, wenn man einen Euro hinzuverdient, hat man immer 30 Cent mehr. Konstant durchgeregelt, während man im Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag sehr komplexe Regelungen hat, wo man teilweise, wie gesagt, einem nichts übrig bleibt oder sogar man etwas weniger hat. Während für Nichterwerbsfähige setzt man bessere Anreize. Also ist klar, wenn man nicht erwerbsfähig ist, braucht man vielleicht größere Anreize, um zu arbeiten, aber es ist auch irgendwie interessant.
Aber dann ist man doch eigentlich per Definition, also ich würde sagen, sobald jemand das macht, klassifiziere ich ihn sofort als erwerbsfähig um.
Ja, genau. Also das ist halt auch die Frage, und genauso sind wahrscheinlich auch im Bürgergeld Menschen drin, die tatsächlich doch nicht erwerbsfähig sind. Und das ist natürlich so eine Frage und auch natürlich eine Möglichkeit, die Statistik zu bereinigen, indem man die Menschen von dem einen System in das andere schiebt. Also wenn ich, gehässig gesagt, wenn ich jetzt viel Geld beim Bürgergeld einsparen muss, gehe ich zu den 4 Millionen potenziell Erwerbsfähigen und sage, 2 Millionen davon sind nicht erwerbsfähig, dann sind sie nicht mehr im Bürgergeld, sondern in der Sozialhilfe, und damit habe ich die Bürgergeldzahlen beschönigt. Aber natürlich nichts am Gesamtstaat verbessert.
Na gut, ich meine, und da haben wir eine Tradition. Ich meine, ich denke an Frührente und was weiß ich, da gibt's ja viele Hebel, sowas zu machen. Aber jetzt sind wir natürlich bei dem Thema Bürgergeld oder Grundsicherung, wie man es so nennen möchte. Wenn wir jetzt den Sozialstaat perspektivisch anschauen, also Sie haben gerade gesagt, wir sind von 29% auf 31%. Die Linken würden dann wieder sagen, gehen Zeitraum bis länger zurück, dann finden sie auch mal Werte über 30% in den 90er Jahren und dann sagen sie im Prinzip, ist er flach geblieben. Wir wissen aber, dass die Kosten hochgehen aufgrund des demografischen Wandels. Es gibt ja so Modelle, die sagen, der Sozialversicherungsbeitrag, der wird von heute 42% bis auf über 50% steigen im Jahr 2050, gut eine Weile hin. Jetzt weiß ich nicht, was das Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ist, aber ich gehe mal davon aus, alternde Gesellschaft heißt höhere Gesundheitskosten, höhere Pflegekosten, Renten gehen automatisch hoch, also geben wir immer mehr aus vom BIP für Soziales. Zwei Fragen. Erstens, ist das problematisch oder ist es nicht problematisch, wenn wir mehr ausgeben? Und zweitens, wenn wir sagen, es ist problematisch, wo muss man da eigentlich ansetzen, wenn man das Thema in den Griff bekommen möchte?
Also es ist insofern problematisch, weil natürlich, also die Gesellschaft altert, dadurch sinkt die Produktivität potenziell, dadurch sinkt das Wirtschaftswachstum und das Produktionspotenzial. Das heißt also, unser BIP wird in den nächsten Jahren weniger stark wachsen, als es im Durchschnitt der letzten Jahre in normalen Zeiten, sage ich mal, der Fall war. Die letzten paar Jahre waren ja mit verschiedenen Krisen auch nochmal Sondersituationen. Und das sehen wir jetzt auch schon, die ersten Effekte. Dann kommt es hinzu, dass wir eben, wie Sie schon gesagt haben, mehr Geld für Gesundheit, für Pflege, für Rente ausgeben werden. Das sind jetzt nicht so die Produktivitätstreiber oder die Wachstumstreiber einer Gesellschaft. Das ist natürlich insofern dann ein Problem, dass das jetzt keine Ausgaben sind, die in irgendeiner Form das Produktionspotenzial erhöhen, sondern tendenziell sogar reduzieren, weil das Geld im Zweifel an anderen Stellen fehlt. Und wenn wir immer mehr Geld in den Sozialstaat stecken und immer weniger in Investitionen in die Infrastruktur und andere Stellen oder insgesamt Investitionen, dann wird das Produktionspotenzial noch schwächer wachsen oder vielleicht sogar auch zurückgehen. Und insofern ist das dann natürlich gefährlich, weil wenn unsere Wirtschaft mit viel stärker wachsen würde als die Sozialausgaben, wäre es überhaupt kein Problem. Aber das, gegeben die demografische Entwicklung, ist das eben nicht der Fall oder nicht zu erwarten, sondern die Sozialausgaben werden stärker wachsen und eben einen immer größeren Anteil an der Wirtschaftsleistung verschlingen. Und das bedeutet, entweder man muss die Steuern erhöhen letztlich oder mehr Schulden machen, was dann Steuererhöhungen in der Zukunft sind, oder man muss Ausgaben kürzen. Und dann muss man an anderer Stelle überlegen, also was wollen wir einsparen oder wo wollen wir einsparen? Wollen wir weniger Polizisten einstellen? Wollen wir weniger Lehrer einstellen? Wollen wir weniger Schulen bauen, weniger Straßen, weniger Infrastruktur? Also man kann sich ja den Bundeshaushalt anschauen. Und die Sozialausgaben sind ja jetzt schon der größte Posten. Dann kommt Verteidigung und dann kommen irgendwann auch schon die Zinszahlungen für die Schulden. Dann sieht man, wenn an anderen Stellen einsparen will, dann da sind die Hebel gar nicht mehr so groß.
Ja gut, aber jetzt würde ich sagen, so SPD und Linke-Ökonomen würden auch sagen, gar kein Problem, wir müssen einfach Steuern erhöhen. Ich meine, Herr Fratscher schlägt vor, dass die alten Rentner, die reichen Rentner, wobei reich sehr knapp definiert ist, würde ich mal sagen, für die armen Rentner zahlen soll. Ist es einfach so, dann haben wir nicht mehr Abgaben, sondern wir erhöhen einfach die Steuerlast oder machen die Erbschaftssteuer höher? Sind das so Hebel oder haben die ähnliche negative Wirkungen auf das Wirtschaftswachstum und auf die Leistungsfähigkeit?
Wenn wir nicht die Ausgaben reduzieren wollen, müssen wir die Steuern erhöhen. Und dann ist eben die Frage, an welcher Stelle wollen wir das machen? Wollen wir das Einkommenssteuer erhöhen? Wollen wir Konsumsteuern erhöhen oder Vermögens- und Erbschaftssteuern in Betracht ziehen? Und da ist völlig klar, dass wenn wir die Steuern deutlich erhöhen, gerade bei Unternehmenssteuern sind wir schon eines der Länder in der OECD, G7 sowieso mit den höchsten Steuersätzen, dann machen wir den Standort Deutschland noch unattraktiver. Genauso, wenn wir die Einkommenssteuern auf Faktor Arbeit weiter erhöhen, ist natürlich auch klar, wenn die Beitragssätze auch für die Sozialversicherung steigen, dann machen wir Arbeit in Deutschland auch immer teurer und unattraktiver. Und das alles wird dazu führen, dass das Wachstum noch niedriger sein wird. Bei Erbschafts- und Vermögenssteuern kann man natürlich diskutieren, wenn man braucht keine Vermögenssteuer, wenn man Einkünfte vernünftig besteuert und wenn man auch Vermögensübertragungen in irgendeiner Form besteuert. Was wir haben bei der Erbschaftssteuer, da ist sicherlich eventuell noch ein bisschen Potenzial. Wir haben eben sehr, sehr viele Ausnahmen und wir haben auch diese absurden Situationen, dass wenn man sehr viel Geld erbt und das alles in einem Unternehmen steckt, dass man und man eigentlich Steuern zahlen müsste, dass man als bedürftig gelten kann, weil man die Steuern nicht zahlen kann und dann wird das nicht nur sozusagen gestundet über mehrere Jahre, sondern es wird einem komplett erlassen und da gehen jedes Jahr, dadurch wären jedes Jahr mehrere Milliarden an Erbschaftssteuer gespart von Menschen, die mehr als, ich glaube 25, 26 Millionen ist die Grenze erben. Da denkt man sich, ist man da wirklich bedürftig, wenn man so viel Geld erbt und dann vielleicht 5 Millionen, also 25 erbt und 5 Millionen Steuern nicht zahlen kann, da kann man vielleicht überlegen, ob es da nicht andere Lösungen für gäbe. Aber das wird am Ende, mit der Erbschaftssteuer wird man nicht diese 90 Milliarden, die wir, wo jetzt schon der Sozialstaat höher ist und das wird noch deutlich weiter ansteigen in noch größere Größenordnungen, das wird man dadurch nicht reinbekommen. Man kann natürlich jetzt eine einmalige Vermögensabgabe machen oder andere Dinge machen und auf einmal relativ viel Geld damit, also man könnte theoretisch sämtliches Vermögen in Deutschland oder es gibt ja auch Vorschläge, man macht das nur der Menschen mit über, ich glaube 100 Millionen war irgendwie der Vorschlag, dann wenn man das ganze gesamte Vermögen sozusagen der Menschen besteuern würde oder sogar konfiszieren würde, dann hätte man natürlich kurzfristig potenziell Geld und Einnahmen, aber das hätte natürlich verheerende Folgen für den Standort Deutschland. Wer will dann hier noch ein Unternehmen aufbauen oder wer will hier in Deutschland investieren, wenn so etwas kommt? Und deswegen muss man bei der Steuerpolitik mit Augenmaß vorgehen. Auch da gibt es gewisse Dinge, also die Einkommenssteuer in Deutschland ist auch sehr komplex. Wir haben Paul Kirchhoff hat auch schon vor 20 Jahren seine Liste mit, ich glaube, es waren über 500 verschiedene Abzugsmöglichkeiten in der Einkommenssteuer. In Österreich gibt es, glaube ich, 15. Also auch da kann man sozusagen überlegen, ob man nicht Sachen vereinfachen kann und hier an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Mehreinnahmen generieren will. Aber insgesamt muss man das System effizienter machen. Denn was jetzt der Fall ist, ich komme nochmal zurück auf diese Familie mit zwei Kindern in München. Bei 5.500 Euro brutto bekommen die immer noch 100 Euro Wohngeld, zahlen aber, ich glaube, 1500 Euro in etwa Steuern und Sozialabgaben. Da kann man sagen, ja, okay, das ist, was zählt ist am Ende, was netto rauskommt. Aber was man dabei oft vergisst, ist, dass es 1 Euro Steuern zu erheben kostet mehr als 1 Euro, weil es natürlich, es braucht ein Finanzamt, es braucht eine Steuerbehörde, es braucht eine Person, die eine Steuererklärung ausfüllt, muss Belege sammeln, das kostet Zeit, man braucht vielleicht einen Steuerberater, also da entstehen sozusagen administrative Kosten, Befolgungskosten und so weiter. Und 1 Euro Bürgergeld oder Wohngeld auszuzahlen, kostet auch deutlich mehr als 1 Euro. Noch, weil es auch Verwaltungskosten gibt, man muss das beantragen. Ich habe Bürgergeldbescheide gesehen, die hatten über 200 Seiten, weil die sozusagen so viele Einzeldinge da zu regeln waren und das alles kostet natürlich viel Geld und wenn man hinkäme und dieses System massiv vereinfachen würde und entschlacken würde und an der einen oder anderen Stelle auch pauschalieren würde, dann hätte man vielleicht nicht mehr genau die Einzelfallgerechtigkeit, die wir Deutschen anscheinend so gerne möchten, dass wir am Ende vielleicht von den 500 Leistungen hinkommen, dass wir irgendwann 80 Millionen haben, dass jeder sein individuelles Steuer- und Transfersystem bekommt. Das ist halt unendlich teuer irgendwann. Und es gibt die Studien, auch einen enormen Kontrollrat hat darauf hingewiesen, Verwaltungswissenschaftler. Wenn man pauschaliert, allein was man an, da hat man vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein paar Mehrausgaben, weil manche Leute etwas mehr bekommen, als ihnen zusteht. Das hat sich spätestens nach einem Jahr amortisiert, weil man so viel an Verwaltungskosten und Zeit und Aufwand einsparen kann. Wie gesagt, man müsste radikal das System vereinfachen und entschlacken, die ganzen Prozesse digital gestalten und überlegen, wie man das alles teilweise auch automatisieren kann, sodass wir letztlich da in der Verwaltung auch einsparen und auch bei den Leistungen dann nicht dieses linke Tasche, rechte Tasche haben, sondern wir überlegen, was braucht es denn wirklich? Also was sind die Sachen, die abgesichert werden müssen? Und wenn ich zurückdenke an die letzten Jahre mit der Pandemie und der Energiekrise, wir beide haben da jeweils Geld vom Staat bekommen. Und weil es sozusagen die Unterstützungsleistungen während der Pandemie, während der Energiekrise, die einfach pauschal dann an alle ausgezahlt wurden, weil man keine Informationen hatte, wer eigentlich bedürftig ist. Es wäre viel besser gewesen, man hätte die Leistungen auf die Menschen konzentriert, die es wirklich gebraucht hätten. Und dann hätten die vielleicht sogar jeder noch ein bisschen das Doppelte bekommen können, aber man hätte insgesamt weniger Geld ausgegeben. Und man hätte auch vielleicht insgesamt halt weniger Aufwand gehabt, aber weil wir keine digitalen Systeme haben, weil wir die Daten nicht haben, machen wir so sozusagen solche Leistungen dann so unendlich teuer. Und das ist an vielen Stellen der Fall, aber das ist natürlich total schwierig zu ändern. Das lässt sich jetzt hier aus dem Büro leicht sagen, dass das gemacht werden müsste. Aber auch da ist, glaube ich, mittlerweile bei vielen die Einsicht gekommen, dass ich was tun muss. Aber es scheint im politischen Prozess sehr schwierig zu sein, das umzusetzen.
Ja, gleich Professor Kirchhoff habe ich in meinem Podcast auch mal zu Gast gehabt. Da hat er über ein neues Gesetzbuch gesprochen mit mir. Insofern vielleicht eine gute Erinnerung für mich, das mal wieder zu wiederholen, das Gespräch. Es war so schön, es war einfach so klar und einfach. Und ich glaube, ich habe nicht verstanden, warum man das nicht umsetzt, weil in der Tat, man würde auch viel Administration und Finanzämtern sparen. Also ich höre ihn jetzt zu und sage mir, es leuchtet alles ein. Aber wenn wir es nochmal so anschauen, das eine ist wirklich dieses ganze Thema sozialen Sicherheit. Und habe ich jetzt, glaube ich, verstanden, dass das unglaublich komplex ist, unglaublich Ressourcen bindet. Und das habe ich jetzt so, eigentlich müsste man Neustart machen. Ich würde sagen, grüne Wiese, neues Modell. Rente und Krankenpflege, wenn wir vielleicht über Rente nochmal ganz gut sprechen, ist ja gerade in aller Munde. Ich meine, eigentlich ist doch so, wir wissen doch, was zu tun ist. Ja, Sie haben gerade gesagt, wir beide haben Geld bekommen vom Staat. Wir beide wissen aber auch, dass unsere Lebenserwartung höher ist, als die Lebenserwartung unserer Eltern war. Zumindest statistisch. Das heißt, eigentlich wissen wir, die Rente mit 63 gehört abgeschafft. Wir wissen, wir brauchen längere Lebensarbeitszeit. Welche anderen Hebel sehen Sie denn, wenn Sie jetzt sagen, wir werden beide mal für eine Woche Diktator von Deutschland. Sie sind der Sozialminister. Was würden Sie denn da machen?
Der wichtigste Hebel ist die Lebensarbeitszeit. Alle Anreize und Vergünstigungen zur Frühverrentung wie Rente mit 63 gehören abgeschafft und dann eben muss die Lebensarbeitszeit oder das Renteneintrittsalter und die Lebenserwartung müssen zusammenhängen. Weil das ist sozusagen, wenn die Menschen im Durchschnitt länger arbeiten, zahlen sie natürlich auch für einen längeren Zeitraum erstmal Steuern und Beiträge und bekommen dann dadurch natürlich etwas weniger lange Rente. Und das also generiert mehr Einnahmen und reduziert die Ausgaben. Deswegen ist das eigentlich der wichtigste Hebel. Das wurde ja auch eingesehen mit den Rentenreformen unter Rot-Grün und dem Übergang zur nachgelagerten Rentenbesteuerung wird ja noch immer das Renteneintrittsalter schrittweise erhöht. Wir sind ja noch nicht bei 67 als Renteneintrittsalter.
Als Regel, ja.
Genau. Und das müsste man einfach weiter betreiben. Einfach diese schrittweise Erhöhung, die irgendwann jetzt endet, nicht enden lassen, sondern jedes Jahr, jeden Monat ein bisschen weiter erhöhen. Das einfach weiterlaufen lassen. Das ist eben ein gutes Verhältnis aus Rentenbezugszeit zur Arbeitszeit gekoppelt eben an die Lebenserwartung gibt. Und die Vorschläge der wissenschaftliche Beirat vom Wirtschaftsministerium und auch der vom Finanzministerium, wo ich drin bin, Vorschläge gemacht. Und im Prinzip ist es immer so ein 2:1 Modell. Das heißt, wenn man die Lebenserwartung um 3 Monate steigt, dann 2 Monate länger arbeiten, 1 Monat länger Rente beziehen. Das wäre das Verhältnis, mit dem es sozusagen finanzierbar wäre. Das wäre der wichtigste Hebel. Dann alle Dinge aus der Rentenversicherung raus, also die Anreize zur Frühverrentung sowieso, aber auch Dinge, die letztlich Transferleistungen sind. Sowas wie die Mütterrente ist, also jede dieser Leistungen ist schön und gut. Es gibt einen sehr guten Grund, warum man die machen will. Es ist immer ein Umverteilungsargument. Es gibt manchmal auch ein Anreizargument, warum man das machen will. Aber das sollte nicht aus den Beiträgen der Rentenversicherung gezahlt werden, sondern aus Steuermitteln. Gibt es natürlich den Zuschuss aus Steuermitteln in die Rentenversicherung für diese sogenannten versicherungsfremden Leistungen. Aber da muss man bei den einzelnen Leistungen auch schauen, ist das wirklich alles notwendig und sinnvoll? Da könnte man sicherlich auch noch ein paar Sachen weiter einsparen.
Jetzt gibt's ja Politiker, ich denke mal einen Ex-Gesundheitsminister Lauterbach, die ja ganz groß rausposaunen, die Rente wäre ungerecht, weil die Armen würden weniger lange was davon haben, weil sie früher sterben und geringere Rente haben. Und die Reichen, die würden nicht nur mehr Rente kassieren, sondern auch noch länger leben. Ich persönlich würde sagen, das hat jetzt erstmal mit Armen und Reichen nichts zu tun, das hat was mit Lebenswandel zu tun, wäre meine Vermutung. Aber ist da ein Aspekt der Ungerechtigkeit drin oder sagen Sie, nee, wieso? Ist doch ganz klar, es ist eine Rentenversicherung und die Versicherung ist eigentlich eine Versicherung für langes Leben, sagen wir mal so.
Genau, es ist Versicherung gegen das Risiko alt zu werden. Und deswegen, also.
Was ein bisschen komisch klingt, aber klar.
Genau, auf der einen Seite ist es natürlich sehr schön, wenn man lange gesund leben kann, aber es kostet ja auch Geld und wenn man irgendwann nicht mehr arbeiten kann, dann will man dieses sozusagen ja Einkommensniveau irgendwie absichern. Es ist in der Tat so, man könnte überlegen, natürlich idealerweise würde man von jeder Person die individuelle Lebenserwartung kennen und dann könnte man sagen, okay, wissen, wie lange jemand lebt, dann sagst du, okay, du lebst 70 Jahre, das heißt, du musst bis 62 arbeiten und so lange bekommst du Rente und du lebst bis 80, das heißt, du musst bis 68 oder 69, aber das ist natürlich zum Glück nicht so. Das wäre ja ziemlich furchtbar, glaube ich, wenn man genau wüsste, wie lange jeder exakt zu leben hat. Man könnte natürlich überlegen, wenn es klar ist, klare Evidenz gibt, dass bestimmte Gruppen eine niedrigere Lebenserwartung haben, dann kann man immer noch überlegen, ob man da Regelungen machen könnte. Das könnte sozusagen ökonomisch gesehen sogar durchaus sinnvoll sein. Ich weiß nicht, inwieweit sowas juristisch möglich ist und auf was für Grundlagen man das machen könnte. Also wahrscheinlich Niedrigeinkommen ist wahrscheinlich schwierig, das als Grund zu nehmen. Aber vielleicht könnte man bestimmte Berufsgruppen nehmen und sagen, dass es da vielleicht andere Regelungen gibt. Aber das andere ist, dass sozusagen das Thema, also dann Renteneintritt und sozusagen die Regeleintrittsgrenze, wenn man die erhöht, heißt das ja nicht, dass Menschen nicht früher in Rente gehen können. Dann gibt es halt entsprechend nur Abschläge. Und dann natürlich kommt das Argument, okay, das ist dann halt für die Menschen, die sehr hart körperlich gearbeitet haben, die vielleicht dann trotzdem niedrige Einkommen und damit auch niedrige Renten haben, ist das unfair. Das kann man so sehen, wenn man sozusagen dieses normative Argument so machen möchte. Aber so funktioniert nun mal das System, was wir jetzt haben, ist ja, dass wir letztlich ein umlagefinanziertes System haben, dass die jetzigen Beschäftigten zahlen mit ihren Beiträgen die Renten der jetzigen Rentnergeneration. Und man erwirbt zwar auf dem Papier Ansprüche sozusagen gegen die Rentenversicherung, aber das ist eher kein kapitalgedecktes Verfahren, wo ich das Geld in ETFs oder irgendetwas anlege, wo ich dann wirklich mein Depot habe und sehe, was ich da drauf habe. Sondern es gibt eine Formel, die bestimmt, wie man sozusagen, wie die Beiträge, die man gezahlt haben, werden ja umgerechnet jedes Jahr in sogenannte Entgeltpunkte und dann gibt es eine Formel, die bestimmt, wie aus diesen Entgeltpunkten die monatliche Rente wird. Und da könnte man in dieser Formel hingehen natürlich und die Formel anders machen, als sie jetzt ist. Man könnte da eine Progressivität einbauen. Das heißt, dass Menschen mit mehr Entgeltpunkten weniger monatliche Rente bekommen pro Entgeltpunkt als Menschen mit weniger Entgeltpunkten. Genauso könnte man da auch bestimmte Charakteristika berücksichtigen, beispielsweise Berufe oder das Geschlecht oder andere Merkmale, die potenziell auf die Lebenserwartung hindeuten
lassen. Wobei, das wäre ja eigentlich, wenn ich kurz da einhake, aber das ist ja ungerecht, weil es wäre ja im Prinzip eine Umverteilung, aber nur innerhalb der Rentner, die in die Rentenversicherung einzahlen. Also jetzt schaue ich Sie an, die sind ja mit ziemlicher Sicherheit Beamter, würde ich jetzt tippen. Also würde ich die Frage aufwerfen, warum müssen eigentlich nur die in die Rentenversicherung einzahlen müssen? Das ist ja nicht freiwillig. Sobald sie angestellt beschäftigt, müssen sie ja einzahlen. Warum müssen die umverteilen, sich solidarisch zeigen, für die schlechten Risiken, sage ich jetzt mal, also für diejenigen, die wenig werden, und nicht die Beamten, weil bei Beamten, bei dem Stichwort ist ja auch so, ich meine, wir wissen, das deutsche Rentenniveau ist nicht so wahnsinnig hoch, das deutsche Beamtenpensionsniveau hingegen ist ausgesprochen groß und das ist eine Personengruppe, und ich habe ja auch bis gegen Beamte nicht missnehmen, aber eine Personengruppe, die darüber hinaus auch noch dazu neigt, früh in Rente zu gehen oder in Pension zu gehen und eine sehr hohe Lebenserwartung hat. Insofern ist das nicht eher, müsste nicht Herr Lauterbach eigentlich sagen, ich bin dafür, die Beamten werden alle abgeschafft und zahlen in die Rentenkasse ein? Wäre das nicht die richtige Antwort auf seine Kritik?
Da, auf jeden Fall. Also Es ist in der Tat so, also das eine vielleicht nochmal zurück auf den ersten Punkt kommt. Es ist in der Tat, also das wäre eine Umverteilung innerhalb des Rentensystems. Das könnte man machen. Das wäre aber in der Tat nicht das Sinnvollste, sondern man sollte das Rentensystem, also eigentlich bräuchte man eine steuerfinanzierte Grundrente und eine kapitalgedeckte Altersvorsorge verpflichtend und keine umlagefinanzierte Rentenversicherung. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber man sollte grundsätzlich die Umverteilung außerhalb des Rentenversicherungssystems machen. Also sozusagen eine Maßnahme, ein Ziel. Das Ziel der Rentenversicherung ist, gegen eben das Risiko des Altwerdens abzusichern. Also dass man Einkommen hat, wenn man in Rente geht, wenn man älter wird. Das sollte keine Umverteilung rein. Die Umverteilung gehört in das Steuer- und Transfersystem. Dafür haben wir das Steuer- und Transfersystem. Wir haben die Einkommenssteuer, wo auch Renten ja reingehen. Also wenn man höhere Renten bekommt, werden die höher besteuert, als wenn man niedrige Renten bekommt in der Einkommenssteuer. Und es gibt ja sowas wie die Grundsicherung im Alter für die Menschen, für die das Einkommen oder die Rente dann nicht ausreicht. Also es gibt diese Instrumente der Umverteilung, das braucht man nicht separat. Die zweite Frage ist, brauchen wir nicht sowohl bei der Rente als auch bei Gesundheit und Pflege eine Bürgerversicherung oder warum haben wir dieses Nebeneinander von gesetzlichen und privaten Versicherungen beziehungsweise bei Beamten wie mir auch noch zur Hälfte bei der Gesundheit Beihilfe und die Hälfte privat versichert und bei der Rente eben die Pensionsansprüche. Ich habe natürlich, bevor ich Beamter geworden bin, auch noch Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung erworben. Und man könnte natürlich jetzt sagen, es ist völlig unfair, dass die jetzt dann 1:1 mit meiner Pension verrechnet werden. Aber gegeben, dass die Pension so viel höher in der Tat ausfällt als die durchschnittliche Rente, ist das aus meiner persönlichen Sicht natürlich völlig okay. Aber in der Tat, man stellt sich die Frage, warum ist das so? Die Tatsache, dass es eben diese großzügigen Beamtenpensionen gibt, hat natürlich dazu geführt, dass es diese Jobs an der einen oder anderen Stelle attraktiver gemacht hat. Wenn man das abschaffen würde und man die gesetzliche Rentenregel nehmen würde, dann müsste man wahrscheinlich höhere Löhne zahlen oder eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge oder irgendetwas anbieten. Je nachdem, in welcher Form, um sozusagen die gleiche Attraktivität der Jobs zu gewähren. Aber grundsätzlich lässt sich nicht erklären, sozusagen ökonomisch rational, warum es dieses Nebeneinander dieser beiden Systeme geben muss, die einen sozusagen gesetzlich versichert, die anderen privat versichert. Das ist für mich persönlich jetzt schön. Meine Frau sagt auch immer, ich bin ihre Altersvorsorge mit meiner Beamtenpension. Aber das ist, für uns ist das sozusagen natürlich schön zu haben, aber rational erklären lässt sich das nicht.
Das ist auch schön zu wissen, dass Sie so eine gute Prognose abgibt bezüglich Ihrer Ehe. Das ist natürlich auch super. Aber Spaß beiseite. Ich meine, ich gucke auf die Uhr. Ich weiß, wir nähern uns Ihrem Zeitfenster. Wenn Sie es gerade von privat und gesetzlich gesprochen haben, wir haben natürlich bei der Krankenkasse genau dasselbe Thema. Also sollte man auch dort hingehen und überlegen, wir machen im Prinzip, also in meinem Modell wäre ja, gibt's gar keine gesetzliche mehr. Es gibt nur private und alle müssen alle nehmen in der Grundversicherung und dann haben die Wettbewerb untereinander. Ich meine, oder was würden Sie dann sagen, wenn ich sozusagen quasi das Lexikon Sozialstaates missbrauche, was würden Sie denn da machen? Und wenn Sie noch Schläger zur Pflege schaffen, wäre es natürlich ganz super noch in der verbliebenen Zeit.
Ja, also ich glaube grundsätzlich bei Kranken- und Pflegeversicherungen ist es genauso. Also warum muss das staatlich organisiert sein? Und letztlich auch bei der Rentenversicherung, also bei der Rente, man könnte eine steuerfinanzierte Grundrente machen, wie es manche Länder haben, und dann verpflichten, dass man Betrag X seines Einkommens jeden Monat in eine kapitalgedeckte Versorgung stecken muss, die, wo es irgendwelche vielleicht zertifizierten Varianten gibt, vielleicht auch einen Staatsfonds als Default und dann aber die Option zu anderen Anbietern zu gehen. Genauso ist es ja auch bei Kranken- und Pflegeversicherung. Warum muss das staatlich organisiert sein? Warum kann es nicht Versicherungspflicht geben, ähnlich wie beim Auto mit der Haftpflicht, wo man dann sich sozusagen einen privaten Anbieter aussucht und es muss irgendwie geregelt sein. Es gibt eine Basisversicherung mit, hier sind die Leistungen, die da drin sein müssen und hier ist der monatliche Beitrag dafür oder wie auch immer man es genau definiert, was man vorgeben will. Aber das ist klar definiert und dann Zusatzleistungen kann man sich nach Bedarf und Wahl weiter absichern, genauso wie bei der Kfz-Versicherung von man Teilkasko oder nur die Haftpflicht oder Vollkasko haben will, kann man ja unterschiedliche Sachen. Und man könnte sozusagen von staatlicher Seite, um zu verhindern, dass es so ist wie bei Handytarifen, wo man keinen Überblick hat, was es alles gibt, könnte man natürlich sozusagen ein Menü vorgeben und sagen, was weiß ich, es gibt diese 3 Tarife oder diese 5 Sachen oder wie auch immer und irgendwelche Konditionen vorgeben und dann aber alles privat organisieren. Das wäre im Prinzip alles denkbar. Das ist natürlich sozusagen historisch gewachsen. Diese Sozialversicherungen, wie wir sie jetzt haben, gehen ja im Prinzip zurück auf Bismarck, der diese Idee eingeführt hat, dass man diese gesetzlichen Versicherungen, diese Umlagefinanzierungen hat. Aber man müsste es nicht so organisieren und andere Länder machen es entsprechend anders. Da könnte man sich das anschauen. Was auffällt in Deutschland, wenn man sich jetzt das Thema Krankenversicherung anschaut oder insgesamt Gesundheitssystem, ist, dass wir relativ hohe Kosten haben. Nicht so hoch wie die USA, da ist es noch aus unterschiedlichen Gründen noch viel höher, aber relativ hohe Kosten haben, dass wir aber vermutlich keine sehr guten Strukturen haben. Also wir haben eine relativ hohe Krankenhausbettdichte. Also wir haben insbesondere sehr viele kleine Krankenhäuser und sehr wenige spezialisierte Kliniken. Das führt dazu, dass wir in Deutschland relativ viel Geld für vielleicht unnötige Behandlungen ausgeben und im internationalen Vergleich relativ wenig für Prävention. Und eigentlich wäre es besser, wir würden viel mehr für Prävention ausgeben, dass wir diese ganzen Krankenhausbetten gar nicht bräuchten und Menschen so lange behandeln und dann eben teure Behandlungen machen, die vielleicht auch, wo die Anreize natürlich für Krankenhäuser und Ärzte da sind, möglichst viele teure Behandlungen zu machen, weil sie dafür entsprechend entlohnt werden, sondern wenn wir viel mehr auf Prävention setzen würden, hätte das noch einen zweiten Nebeneffekt. Das würde also im Gesundheitssystem Kosten sparen und es würde aber auch dafür führen, dass die Menschen tendenziell länger gesund leben und potenziell auch länger arbeiten könnten und dann wiederum mehr Steuereinnahmen und Beitragseinnahmen reinkämen. Also sozusagen, ich glaube, da gibt es noch recht große Hebel und natürlich, dass im Moment dieses System mit der gesetzlichen Krankenversicherung gerade auch führt dazu, also wenn man privat krankenversichert ist, ich jetzt als Beamter, wenn ich zum Arzt gehe, ich kriege die Arztrechnung, ich bezahle die, dann reiche ich die ein und dann wird das hoffentlich erstattet. Da sehe ich zumindest, was mich diese Behandlung kostet. Wenn ich jetzt gesetzlich versichert bin, kriege ich das ja gar nicht mit und dann kriege ich auch gar nicht mit, was abgerechnet wird. Wenn ich ich kann zumindest sehen, was abgerechnet wird und dann, ich verstehe
Sie
zwar in der Regel.
Zumindest theoretisch, wenn die Rechnung falsch wäre, Sie monieren, wenn Sie.
Genau, ich könnte sie, wenn ich Sie verstehen würde, was die einzelnen Posten sind und mich frage, das war doch gar nicht der Fall, könnte ich es monieren. Und da hat man natürlich vielleicht ein bisschen mehr Transparenz und auch Kostenkontrolle als in dem gesetzlichen System. Dann gibt's natürlich die Frage immer wieder, natürlich, welche Leistungen sollen eigentlich gesetzlich oder insgesamt von der Krankenversicherung angeboten werden oder erstattet werden? Also wie ist das mit beispielsweise homöopathischen Arzneimitteln? Gehören die erstattet oder ist das sozusagen etwas, was man privat macht? Also gibt's natürlich viele Fragen, viele Grauzonen. Das macht ihr jetzt sozusagen nicht viel Geld aus insgesamt im Jahr, aber es gibt natürlich einzelne Sachen, wo man überlegen kann, muss das alles jeweils erstattet werden oder ist das nicht eher etwas, wo man sich privat versichern sollte? Da kann man, glaube ich, insgesamt auch die Effizienz des Systems eben noch deutlich steigern, gerade wenn man auch so ein bisschen schaut, wie das andere Länder machen in dem Bereich. Bei der Pflegeversicherung ist es im Prinzip auch ähnlich. Man hat ja unterschiedliche Leistungen, die man bekommen kann. Und das ist die Frage, man hat diese verschiedenen Pflegegrade und dann unterschiedliche Leistungen in der gesetzlichen Versicherung, die man bekommen kann. Und dann gibt es noch zusätzliche Leistungen. Also man bekommt Betrag für Haushaltshilfe, man bekommt Renovierungskosten, man bekommt jeden Monat Anspruch auf eine bestimmte Zahl von medizinischen Hilfsmitteln, Desinfektionsspray, Handschuhe, was auch immer. Und da ist die Frage, ob das auf jeder dieser Stufen, ob das so ist oder ob man da nicht die Leistungen erst ab einem, vielleicht ab Pflegegrad 2 oder 3 etwas stärker braucht und vorher vielleicht nicht ganz so viel der Leistungen benötigt. Ich kenne aus dem privaten Umfeld Menschen mit Pflegegrad 1, 2, die das Pflegegeld gerne mitgenommen haben und das nicht wirklich für Leistungen gebraucht haben. Ich kenne aber auch andere, die tatsächlich auf Hilfe schon angewiesen sind und teilweise gar keinen Pflegegrad haben, weil sie irgendwelche Bedingungen da nicht erfüllen. Also das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich bin jetzt nicht der Experte, was genau die Ausgestaltung der Pflegeversicherung angeht. Und auch insgesamt Pflegegesundheit in Deutschland ist auch wiederum sehr, sehr schlecht, was Daten angeht.
Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Professor Peichel, wir haben über der Zeit, die ich bei Ihnen ausgebeten habe, vielleicht haben wir eine Gelegenheit in der Zukunft, nochmal hier und da das Thema zu vertiefen. Würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Wir halten im Prinzip fest, es gibt wahnsinnig viel Geld, es gibt wahnsinnig viele Instrumente. Keiner blickt richtig durch. Die Empfänger selber blicken vielleicht dann durch und reagieren durchaus ökonomisch und rational. Und wir können auf jeden Fall gegeben demografischen Wandel nicht einfach weitermachen wie bisher. Also wir brauchen einen Kurswechsel. Das ist also meine Versuch der Kurzzusammenfassung an dieser Stelle. Herzlichen Dank nach München und wie gesagt, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Ja, vielen Dank und gerne wieder.
Soweit mein Gespräch mit Professor Andreas Peichel. Ich glaube, wir haben alle Konsens. Dieser Sozialstaat muss dringend reformiert werden. Ich denke ja, die 80-20-Regel sollte gelten. Wir sollten die 80% der Sozialleistungen, die die wenigsten Geldbeträge bedeuten, ab sofort abschaffen. Und im nächsten Schritt sollen wir das Modell des IFO-Instituts umsetzen, wo die Zahlungen im Prinzip integriert werden und wir ein ganz einfaches System haben und es nicht so kompliziert ist zu wissen, ob es nun Arbeitsanreize gibt oder nicht. Und sobald wir das dann wissen, dann müssen wir alles daran setzen, die Arbeitsanreize zu erhöhen. Ein wichtiger Hebel ist nicht den Bürgergeldempfängern oder Grundsicherungsempfängern mehr Geld zu geben, sondern der richtige Hebel ist, die Bürger gerade im unteren und mittleren Einkommensbereich möglichst rasch von Steuern und Abgaben zu entlasten. Soweit für heute. Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen. Und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zur neuen Ausgabe von BTO Refresh. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.